Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor für Darmstadt!
Florian Kohfeldt, ja, Schulnote 2-, würde ich sagen, Hinrunde Note 1 mit Sternchen und Rückrunde, ja, 3-. Insofern, das gibt für mich eine Note 2. Er tut unserem Verein gut, dabei bleibe ich. Er stößt viele Entwicklungen, die auch außerhalb seines Kompetenzbereiches sind, an. Das darf man nicht unterschätzen. So viele Trainer auf dem Markt gibt es da nicht, die auch so wirken. Insofern, ich freue mich, dass er bleibt. Mal abwarten. Also es sind ihm die Hände gebunden gewesen angesichts der personellen Probleme. Deswegen hat er mildernde Umstände. Bin gespannt jetzt, also wenn er sich nochmal für andere Aufgaben außer von Darmstadt empfehlen will, dann wird, glaube ich, diese Saison, die jetzt kommt, für ihn auch nicht ganz unwichtig. Erste Saison, Stabilisation war der Auftrag. Zweite Saison, besser als erste Saison. Ja, und ich glaube, die Ansprüche sind nicht weniger geworden in Darmstadt. Insofern wird es auch für ihn, glaube ich, eine spannende Saison. Ich freue mich, dass er sich auch mit der Familie sehr wohl fühlt in Darmstadt. Also wir können, glaube ich, insgesamt sehr zufrieden sein mit der Trainerbesetzung.
Ja, ist also tatsächlich, wenn eine Mannschaft 9 Spiele ohne Sieg ist, da fliegt anderswo der Trainer schon oder steht zumindest in der Diskussion. Das ist in Darmstadt überhaupt nicht der Fall. Das ist auch ganz, ganz weit weg. Das ist auch ein Vorteil wirklich von diesem Umfeld. Aber natürlich ist das auch was im Fußballgeschäft oft zum Großteil dem Trainer angelastet wird. Nick, du hast gesagt, die vielen Verletzungen, ja. Aber 9 Spiele ohne Sieg ist eben auch ein Wort. Deswegen gehe ich voll mit bei deiner Bewertung.
Genau, also ich möchte da auch nochmal ergänzen, dass ich auf jeden Fall überzeugt bin von Florian Kohfeldt. Er ist ein intelligenter, taktisch versierter Mensch, der weiß auch, muss man auch sagen, wie man redet. Ist ja auch wichtig vor der Mannschaft. An sich würde ich mal die Frage in den Raum werfen, da kann sich ja jeder mal Gedanken zu machen, ob eventuell, ob wir uns vielleicht im Trainerteam ein bisschen anders aufstellen müssen. Also ich würde die Personalie Kohfeldt jetzt nicht hinterfragen. Allerdings, wir haben ja beim Schalke gesehen und ich möchte auch hier nochmal kurz erwähnen, dass ich nicht fand, dass Schalke von der Qualität her des Kaders nicht wesentlich viel besser war als wir. Aber sie haben es geschafft mit einem Miron Muslic, einen Trainer auf die Bank zu bekommen, der nicht nur taktisch das, was er auf den Platz gebracht hat, Hand und Fuß hatte, sondern auch diese Motivation, dieses Feuer bei den Spielern zu entfachen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen fehlt. Ich weiß nicht, ob es an der Trainerkonstellation liegt oder einfach von den verschiedenen Spielertypen her. Und ich bin da gespannt, was nächste Saison auf uns zukommt. Und ja, das so viel dazu von mir.
Also ich muss ihn da so ein bisschen in Schutz nehmen, was man so von denen, die lange im Verein sind, wie Schuhen hört und so, muss er sehr wohl in der Kabine sehr motivierend sein. Das glaube ich auch. Er ist ja selber sehr ehrgeizig und das strahlt er auch aus. Insofern glaube ich schon, dass er das performt und sich auch nicht abnutzt. Das ist ja eher die große Gefahr bei Trainern, die zu laut sind, die zu viel als Motivator unterwegs sind. Ich gebe dir recht, für mich der Trainer der Saison ist natürlich Muslic. Ganz klar, toller Typ. Aber ich finde, wir sollten nicht vergleichen. Wir haben Kohfeldt und ich schätze auch seine Äußerung über den Fußball. Mir war es nur ein bisschen zu geschönt jetzt im letzten Drittel. Das muss ich schon kritisch anmerken. Da würde ich mir für die Pressekonferenzen, die gerade im ersten Saisondrittel eine Wohltat waren, wünschen, dass wir vielleicht mal die Kirche im Dorf lassen. Das war mir teilweise dann doch ein bisschen zu schön geredet. Da wünsche ich mir einfach mehr Klarheit. Oder auch mal nichts sagen, aber dass immer alles Toto Bene ist, das nimmt man dann irgendwann nicht mehr ab. Das ist die einzige
Kritik. Nichts sagen oder nichts sagen?
Ja, gerne auch mir sagen.
Wenn ich da auch noch meinen Senf dazu geben darf, dann würde ich sagen, dieses, was man eben als Schönreden auslegt, das klingt manchmal so, und wenn das dann wirklich wenn er ein tolles Spiel gesehen hat und alle sagen so, echt jetzt, von seiner Mannschaft, aber er ist halt einer, der sich komplett vor seine Mannschaft stellt, also das ist wirklich, der stellt niemanden bloß und das ist nach innen, ist die Kritik schon was man hört, deutlich stärker und klarer als das nach außen. Aber von außen hauen schon genug auf die Mannschaft drauf, so wie bestimmte Videopodcasts oder sowas. Und insofern ist das, finde ich, auch gut, wenn dann der Trainer ein Gegengewicht setzt. Das passt dann für manche nicht, die sagen, Mensch, aber die haben doch scheiße gespielt. Aber er federt das, versucht das für mein Empfinden auch so ein bisschen abzufedern, sodass die Mannschaft da ihre Ruhe hat. Das ist ein anderer Typ. Jetzt Tim Walter ist ein anderer Typ zum Beispiel. Ganz anderer Typ, auch aus meinen Augen komplett unsympathisch. Aber der zieht auch alles auf sich, damit die Mannschaft Ruhe hat. Und der Tim Walter wird von den Spielern, von den meisten Spielern, die ich kenne, die mit ihm trainiert haben, wird er geliebt. Ja? Und das ist also nach Hause finden ihn alle scheiße. Oder fast alle. Entschuldigung, nach Kiel. Entschuldigung, Herr Walter.
Aber, er ist besser geworden, Stefan. Ich finde, in der Saison fand ich nicht mehr ganz so unsympathisch wie zu HSV-Zeiten.
Du musst bei YouTube mal gucken, es gibt eine Pressekonferenz, wo er alle Kieler Journalisten abgebügelt hat. Das war unfassbar. Das war Tim Walter, der alte Tim Walter, at its best. Also und da, Gott sei Dank, haben wir den Florian Kohfeldt, den finde ich also wirklich auch im Umgang mit mir als Journalisten und mit meinen Kollegen oder was, großartig. Ich habe noch nie so einen wertschätzenden Trainer erlebt. Also großes Lob für Florian Kohfeldt, aber lange Rede, kurzer Sinn. 9 Spiele ohne Sieg sind auch ein Wort, deswegen reicht es auch eben nicht für eine 1 aus meiner Sicht.
Gut, wo sind wir denn dann?
Dann haben wir noch den Paul Fernie. Jaku, du wolltest zu unserem Sportdirektor 2 Worte sagen.
Naja, ich glaube, junger, ambitionierter Sportchef, der jetzt nochmal aufgestiegen in seiner Position, ne? Leitender Geschäftsführer jetzt, korrigiert mich, irgendwie in die Richtung jetzt betitelt.
Einer von 4 Geschäftsführern.
Okay. Nimmt eine wichtige Rolle ein, auch vom Titel her. Der Mann ist ambitioniert. Ich habe ihn einmal kennenlernen dürfen, persönlich. War ich bei der Stadionrundführung dabei. Das war noch zu Thorsten Lieberknecht-Zeiten. Da waren sie beiden gerade unterwegs und wir waren in der Spielerkabine. Kurze Anekdote dazu will ich kurz ausführen. Und er hat einfach mal kurz die Stadionführung übernommen und hat sich auch alle Zeit der Welt genommen, obwohl das gerade mal im Vorbeigehen waren und mit den Leuten Fotos gemacht. Das fand ich auch. Also sehr sympathischer Typ, passt zu SV Darmstadt 98, auch zu dieser Lilien-DNA. Und ich kann bis jetzt nichts Negatives über ihn sagen. Die Spieler, die er geholt hat, sage ich mal, die eingeschlagen haben, die gehen alle auf sein Konto. Und viele, die ihn kritisiert haben, Stichwort Drittligaspieler bei Luca Masaila zum Beispiel, glaube ich, da brauche ich da nichts weiter zu ergänzen. Klar, mit Güler und Lagmacher, sage ich mal, das waren auch 1-2 Experimente, aber es kann ja auch nicht immer alles gut gehen. Ne? Aber ich meine auch, ein Korridor ist auf Paul Fernies Kappe gewachsen. Also.
Genau, Korridor, Lidberg sind beides Fernie-Transfers. Akiyama ist ein Fernie-Transfer, Marseille ist ein Fernie-Transfer, also Vukosic ist ein Fernie-Transfer. Also Hornby ist kein Fernie-Transfer, das muss man nochmal Carsten Wehlmann dafür loben.
Ja, deswegen weiter so und ich bin guter Dinge.
Ja, also ich habe eigentlich wenig zu ergänzen. Er hat ja insgesamt seit April 2024 insgesamt 31 Zugänge zu verantworten. Ihr habt es schon gesagt, ein paar Top-Treffer, Akiyama, Kleefisch, Lidberg, Lopez, Marseiler, Maglica. Ja, aber ich meine, nicht alles, was er angefasst hat, ist Gold. Ich sage nur Treskovic. Ich sage jetzt mal keinen Namen, aber nicht mehr. Also es sind nicht alle, die er da geholt hat, wirklich top. Und ich muss sagen, im letzten Sommer war seine Fehlerquote auch ein bisschen höher. Das muss man ganz klar sagen. Da waren doch ein paar dabei, die nicht funktioniert haben. Und da hoffe ich mir doch jetzt gerade bei dem Umbruch, der in diesem Sommer ansteht, etwas mehr Qualität auch, ein gutes Händchen. Und wir fischen nicht mit dem großen Netz, hat der Florian Kohfeldt letztes Jahr im Sommer gesagt, ihr erinnert euch. Aber manchmal ist ja nicht immer die Größe der Ausrüstung, die man zur Verfügung hat, sondern auch so ein bisschen das Auge, das Händchen. Das hat er bewiesen, auch dass er einen japanischen Markt kennt. Da gibt es, glaube ich, auch nicht so viele, selbst im Zeitalter von KI und wahrscheinlich einem weltweit gläsernen Scouting. Dennoch hoffe ich, dass er noch mehr Perlentaucher ist, als es jetzt im letzten Sommer war, und insgesamt ehrgeiziger Typ, der sich auch gerne misst mit so einem Ole Boog in Elversberg. Da muss ich aber schon sagen, dass Ole Boog da noch besser gearbeitet hat in Elversberg. Also wirklich nicht umsonst hat Dortmund ihn jetzt verpflichtet. Für mich absolut überragend gewesen mit der Aufgabe aus wenig viel machen. Und da sehe ich bei ihm schon noch ein bisschen Luft nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, wir geben ja Schulnoten und deswegen gebe ich ihm für diese Saison, wir blicken nicht auf die gesamte Zeit, gebe ich ihm nur eine 3 mit der Hoffnung, dass er nächstes Jahr wieder auf einer 2 ist.
Das finde ich, eine 3 finde ich aber schlecht. Also ich finde, was Paul Fernie gemacht hat, auch diese Saison, wir haben, wie gesagt, einen Akiyama geholt. Er hat davor einen Andreas Müller verkauft, auch nochmal dafür Geld bekommen, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Er ist sogar noch ein Wilhelmsson losgeworden, für den es Geld gab. Also der hat schon, finde ich, eine ganz gute Bilanz und die Quote in Darmstadt ist auch für mein Empfinden relativ gut. Es war ja auch jetzt nicht so, dass Paddy Pfeiffer ist ja auch immer ein Stammspieler, trotz aller Kritik, die wir vorhin geäußert haben. Er hat Clemens Riedel für eine gute Ablösesumme verkauft für so einen Spieler. Also das ist schon eine gute Arbeit. Also komplett Treffer. Jeder Transfer ein Treffer, das hat auch Uli Hoeneß in besten Zeiten nicht geschafft. Also da gibt es auch immer wieder Spieler, die einfach nicht so funktionieren. Ich glaube, vor dieser Saison war es ja eher so, die Mannschaft punktuell verstärken und in der Breite ein bisschen besser aufstellen. Kann man darüber diskutieren, ob das gelungen ist, aber ich finde den schon im Zweierbereich für Arnie, muss ich sagen.
Nee, ich bin ehrgeizig. Ich möchte, dass der noch ein bisschen Feuer hat und er ist ein junger Typ und wenn er sagt, ich bin so gut wie Ole Boog, dann dürfen da gern noch mehr Volltreffer dabei sein, weil ich sag nur Bialek, ich sag nur Leon Klaassen, ich sag nur Güler und ja, und auch bei Schmidt, Petretta und De Toni sage ich jetzt, das sind jetzt keine Unterschiedsspieler. Klar, nicht jeder kann ein Volltreffer sein, brauchen wir nicht drüber reden. Dennoch, okay, vielleicht können wir uns auf eine 2- einigen, aber ich hätte lieber eine 3+, weil ich will ja auch so ein bisschen anstacheln. Es muss ja noch besser
werden. Ja, cool, du bist das Zünglein an der Waage.
ja, ich bin da irgendwo zwischen euch, weil ich habe mir jetzt beide Argumente angehört und jedes Argument, was ihr angeführt habt, war berechtigt. Ich erinnere mich auch nochmal an die Aktion jetzt, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber die Sache mit Karol Niemczycki ist ja auch auf seinem Anführungsstrichen Mist gewachsen. Das war ja komplett unnötig, da die Torwart-Situation da irgendwie dann nochmal so ein bisschen Unruhe ins Team zu bekommen. Falls ich mich da falsch erinnere, dann korrigieren wir das natürlich nochmal nach. Aber ansonsten bin ich da auch zwischen, ich bin gefühlt eher bei einer 2. Also gehe ich bei einer 2- mit.
Okay, wunderbar. Gut, ja, dann sind wir noch beim letzten Punkt, den wir aufgeschrieben haben, Verein. Ich weiß nicht, ob es da wirklich sinnvoll ist, eine Note zu geben. Wir haben ein paar Baustellen im Verein, tatsächlich Baustelle 1 ist eine richtige Baustelle, ist das Nachwuchsleistungszentrum, wo sie jetzt die Container ersetzen durch was quasi massives, aber nicht so ganz, also so Modularbauweise, aber hey, wir haben auch schon öfter über das Nachwuchsleistungszentrum gesprochen. Wenn du ein talentierter Spieler im Rhein-Main-Gebiet bist, dann kannst du nicht mit dem, nicht locken damit, dass es in Darmstadt ein geiles NLZ gibt. Die Aufstiegschancen zu den Profis sind auch eher überschaubar, auch wenn jetzt heute gerade wieder zwei Nachwuchsspieler geholt wurden, also mit Profiverträgen ausgestattet wurden aus dem NLZ, aber boah, also da liegt echt einiges im Argen und ob das wirklich machbar ist, da was rauszubringen. Man muss ja auch tatsächlich sagen, Thorsten Lieberknecht wird immer so als Jugendförderer gehypt. Ja, er hat Clemens Riedel hochgebracht, aber von einem Aranya oder einem Philipp Sonn spricht heute auch kein Mensch mehr. Also es ist wirklich so, dass da liegt echt einiges im Argen und da ist Darmstadt auch weit hinter der Konkurrenz und ich habe Markus Pfitzner ein Interview geführt, könnt ihr in den nächsten Tagen nachlesen, im Lilienblock nochmal, hat er sich auch nochmal dazu geäußert, ja. Also man sieht, dass das eigentlich nicht wirklich konkurrenzfähig ist und es ist die Frage, wie man sich dazu verhält. Schwieriges Thema. Aber ja, Aber ich kann ich auch keine Note dazu geben. Gibt verschiedene Sachzwänge, auch räumlich sind die eingeschränkt. Aber jetzt, wenn du dir auch die Nachwuchsmannschaften anguckst, die spielen alle nicht wirklich vorne mit und das wird sehr schwierig. Und ich bin auch skeptisch, dass da in den kommenden Jahren wirklich viele neue Clemens Riedels nachkommen werden. Das war möglicherweise auch nur ein Glücksfall, trotz der guten Arbeit, die dort unter den gegebenen Verhältnissen wahrscheinlich geleistet wird. Ich kann das von außen, möchte ich mir auch da kein Urteil in dem Sinn anmaßen, aber der Blick von außen da drauf ist einfach, das ist nichts. Also so kann das nicht funktionieren und viele Clemens Riedels produzieren. Was wir beim Verein noch haben, Thema 2, ist medizinische Versorgung von Florian Kohfeldt. Mehrfach moniert, dass es da ein Problem gibt, dass es nicht zu erklären ist, wieso es so viele Verletzte gibt. Es gibt auch bestimmte Werte zum Beispiel, die jetzt nicht so gut sind, wo man echt, also irgendwas liegt im Argen, man ist auf der Ursachensuche und ich bin gespannt, was da im Sommer passieren wird. Da, so kann es nämlich auch nicht weitergehen mit den vielen Verletzten. Also auch das ist nicht wirklich gut. Ja, und dann haben wir noch halt so, ja, Außendarstellung des Vereins. Und da sind die Lilien, finde ich, noch immer sympathisch, auch das Präsidium durchaus sympathisch und verwurzelt. Aber man merkt so dieses, auf der einen Seite, ja, diese Fußballromantik von 2014, 15, die ist nicht mehr da. Damit, das kann man auch nicht unendlich totreiten. Der Verein hat sich, das muss man ja auch sagen, wirklich in der zweiten Liga etabliert und dieses im Leitbild verankerte, wir wollen auf Dauer die Top 20 des deutschen Profifußballs herausfordern. Das schafft man eigentlich auch. Also so in dem Bereich spielt man immer so, ist herausfordernd. Und da ist man ganz gut. Aber natürlich so dieses Spagat, auf der einen Seite professionell und modern, auf der anderen Seite die Tradition bewahren, das ist schwierig. Und das sind, finde ich, so die drei Themen, die mir jetzt zum Verein eingefallen sind. Und überall noch ein bisschen Luft nach oben, zumindest bei den ersten Zweien und beim dritten, was die Identität angeht, ja, weiß ich nicht, da, ob man da den Verein einen Vorwurf machen kann, aber da interessiert mich jetzt natürlich auch eure Meinung.
Ja. Ich leg mal los, also zum Punkt Clemens Riedel, weil du es gerade angesprochen hattest, man muss ja auch dazu sagen, Clemens Riedel ist jetzt auch, wenn man das Haar in der Suppe sucht, auch erst mit der U17 oder U19 dazugekommen. Ne? Also ein Spieler aus dem NLZ ist er jetzt ja auch nicht. Und ich finde, das ist meine persönliche Meinung, das NLZ gehört einfach in Sichtweite von den Profis. Ich glaube, das macht auch ein bisschen mehr, wenn man den Kontakt zwischen Profis und Jugend da hat oder die Profis, sage ich mal, irgendwo an einem vorbeilaufen könnten oder vielleicht mal rüber schnuppern und sich irgendein Training angucken. Das macht ein bisschen mehr was mit dem Jungspieler und symbolisiert auch vielleicht dahingehend ein bisschen die Motivation, wo könnte es für mich hingehen und wie könnte es dann aussehen. Und ich verstehe bis heute nicht, was so dieses ganze Ding mit der USA-Geschichte da sein soll. Ich würde mich freuen, wenn man sich irgendwie, wenn man mal ein großes Projekt aufzieht, wie Darmstadt Projekt 2032, wir wollen einer der führenden LLZs in der Rhein-Main-Region werden und da auch in Sachen KI und was weiß ich alles, Innovation Hub, irgendwas ins Leben rufen. Das würde mich freuen, wenn man das irgendwie da was auf die Beine stellen könnte. Ansonsten natürlich Wunschdenken, aber weiß nicht, also Mir konnte bis heute keiner erklären, was so dieses ganze Ding mit der USA-Geschichte sein sollte, ob man da analog wie bei Dortmund in Japan versucht, da auch irgendwie eine Fanszene aufzuziehen oder eine besondere Partnerschaft. Ich sehe da nicht den Mehrwert zu. Und ja, zu den anderen Abteilungen, Medizin und allem anderen, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich finde es nur gut, was wir ja auch letztes Jahr mitbekommen haben, dass auch in Sachen taktische Analyse, die KI und auch so die Kommunikation im Team durch KI weiterentwickelt wird und dass da man auch forciert durch Kohfeldt und Paul Förni. Das finde ich mal ganz gut. Ich bin Freund der Digitalisierung und man muss da mit dem Geist der Zeit gehen.
Ja, also grundsätzlich ist ja mal positiv, dass wir Konstanz haben und Ruhe. Das ist keine Selbstverständlichkeit, gerade in der zweiten Liga und dritten Liga. Man frage mal nach bei Hertha und bei vielen anderen. Fortuna Düsseldorf, das tragischste Beispiel in dieser Saison, oder hier vor meiner Haustür 1860 München, wo ich hoffe, dass mein Freund Thomas Hitzelsberger dem Ismaik jetzt die Anteile abkauft mit ein paar anderen Investoren, damit da mal Ruhe einkehrt. Aber also Konstanz, Ruhe ist absolut ein Pluspunkt. Finanzen im Griff, auch positiv. Ich sitze natürlich nicht jeden Tag in der Geschäftsstelle und maße mir jetzt nicht an, die Arbeit von Mitarbeitern, die da den ganzen Tag sitzen, zu beurteilen. Rein von außen betrachtet würde ich mir auch ein bisschen mehr Transparenz bezüglich des Planes wünschen. Also die Politik macht es uns ja gerade schlecht vor, wie es geht. Aber ich bin eigentlich immer ein großer Freund, und Jakob, da hast du vollkommen recht, wenn man mal eine Vision aufzeichnet, wie auch immer man die nennt. Wohin geht die Reise? Diesen Plan wird es sicherlich intern geben. Ich bin immer ein Freund, sowas auch extern zu kommunizieren. Und ich würde mir da tatsächlich ein bisschen mehr Aufbruch wünschen, auch nach außen hin. Vielleicht auch mal die Türen aufreißen. Ich weiß, jetzt kommt der Standardspruch wahrscheinlich aus dem Verein: Jeder, der helfen will, kann helfen. Aber so läuft es ja nicht. Auch dafür braucht man sicherlich ein Gefäß, dafür braucht man eine Struktur. Das würde ich mir wünschen. Ich sag mal, der Markus und sein Team sind jetzt gerade gewählt worden. So lange ist es jetzt nicht her, jetzt haben wir ein Dreivierteljahr. Ich finde, so nach einem Jahr Einarbeitungszeit wäre es halt gut, wenn man mal wissen würde, wohin die Reise führt. Ein Arndt Zinnhardt ist bei uns für Entwicklung zuständig. Da höre ich bisher auch nicht viel. Das soll jetzt keine Kritik an seiner Arbeit sein, aber nichts zu hören ist einfach prinzipiell, finde ich, ein bisschen schade. Klar, ein Fan hat kein Anrecht darauf, sowas zu erfahren, aber durch die auch verschlafene Medienlandschaft fragt da außer dem Stefan wahrscheinlich auch keiner mal richtig nach. Da würde ich mir wünschen, dass da auch mal ein bisschen mehr nachgehakt wird, so wie man ja im sportlichen Bereich auch nachhakt und sagt, ja, wo geht's denn rein, wo geht's denn hin, was habt ihr vor? Und was man so hört aus dem Innenleben des Vereins, wünschen sich auch andere da manchmal ein bisschen mehr Zug, ein bisschen mehr Vision und ein bisschen mehr Power, wie auch immer man Power definiert. Ich lasse es jetzt bewusst so ein bisschen nebulös, aber ich finde, da ist noch Luft nach oben, und ja, das ist so viel von meiner Seite.
Also wie gesagt, in Kürze erscheint beim Lilienblog ein langes Interview mit Markus Pfitzner. Da gibt es auch noch mal ein paar Themen, die angerissen werden. Zum Beispiel auch der Ausbau der Südtribüne. Lest einfach nach im Lilienblog, da könnt ihr es sehen. Jetzt ist es jetzt auch noch nicht durch die Autorisierung, deswegen kann und will ich jetzt auch noch nicht so viel verraten, was da tatsächlich dann vorkommt. Ja, gut, ja, dann haben wir noch jetzt, wir sind schon echt super, super lang jetzt. Ich hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen da draußen, liebe Community. Wir haben ja noch versprochen, die Gewinner und Verlierer, Hoffnungsträger und vielleicht auch unseren Lilienmoment. Also versuchen wir es mal wirklich ganz, ganz kurz zu machen. Jakob, der Gewinner der Saison für dich?
Ja, bin ich auch hin und her gerissen gewesen, aber ich habe mich jetzt auf eine Personalie geeinigt. Ich würde trotzdem sagen, auch wenn Masailler ausgefallen ist, ist für mich der Gewinner der Saison eigentlich, oder der Spieler der Saison, Luca Masailler gewesen. Und als zweites würde ich sogar Magliza anführen.
Ich mach's kurz. Gewinner der Saison, Hiroki Akiyama.
Ja, für mich auch Akiyama plus Hornby, mit dem Malus, dass er am Ende gefehlt hat und dann nicht noch die nötigen Ausrufezeichen setzen konnte. Ja, Akiyama, auch mein Spieler der Saison. Absteiger, Enttäuschung der Saison?
Ja, man kann nur enttäuscht sein, wenn man etwas gesehen hat. Deswegen, normalerweise müsste man jetzt wie aus der Pistole geschossen Güler oder Bialek sagen. Verlierer der Saison, auch aus persönlicher Sicht für mich, Vukotić. Als Stammspieler gestartet und auf der Bank verunsichert geendet. Deswegen tragischer Verlierer der Saison.
Gehe ich auch mit. Vukotić hat auch auf meiner Liste. Als zweites hätte ich da Matthias Bader, aber der ja auch verletzungsbedingt zu wenig einsetzen kommt.
Ja, gerade das bei Bader, muss man sagen, ist mit der Verletzung natürlich auch. Ja, also er ist aus meiner Sicht einer der Verlierer. Alle haben auf ihn gebaut, haben gedacht, er kommt zur Saison wieder. Es hat das gesundheitlich nicht geschafft. Also aus meiner Sicht der wirklich die schwärzeste Saison hingelegt hat, aus meiner Sicht. Ja, dann wer ist oder der Moment der Saison, wo ihr noch viele Jahre dran denken werdet, positiv oder vielleicht auch negativ?
Bisschen hochgegriffen, aber also weil gab viele schöne Momente. Für mich war das Siegtor in Hannover der Moment der Saison.
Ja, auch wenn wir es jetzt wettbewerbsübergreifend machen würden, dann ist natürlich das 4 zu 0 gegen den großen Schalke jetzt natürlich furios gewesen, heimischen Bölle. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel mit Abendspiel, Flutlicht, hat Spaß gemacht. Ansonsten Negativspiel würde ich schon sagen, boah, ja, gegen Fürth war so das, beziehungsweise gegen Bielefeld schon vorher, das Spiel, was auch so ein bisschen eingeleitet hat, ja, weswegen wir auch den Aufstieg nicht geschafft haben oder nicht mehr rangekommen sind.
Und der traurigste Moment aus Liniensicht war für mich die Verletzung von Luca Masseiler. Das ist, da finde ich, hat mal, da ist sofort, ich habe da gemerkt, das war es jetzt mit unserer Saison. Irgendwie war das so ein Moment, wo klar war, das könnte es gewesen sein, muss man ganz klar sagen.
Ja, ich hatte noch so einen Moment, der vielleicht gar nicht so spektakulär war, aber das war der Moment, wo ich dachte, Mensch, da ist vielleicht doch wirklich mehr drin, als sie bei Hertha das 0 zu 2 noch in 2 zu 2 gedreht haben. Da dachte ich mir so, boah, gegen so eine scheinbar übermächtige Mannschaft mit so einem Malus und zwei saublöden Gegentoren wiederzukommen, da ist wirklich was drin. Hat sich dann leider nicht bewahrheitet. Also das war schon, das war auch nochmal so ein besonderes Spiel, was möglicherweise ein Wendepunkt, zentraler Punkt, Schlüsselerlebnis hätte werden können, ist es leider nicht geworden dann. Ansonsten natürlich, ja, Pokalsieg gegen Schalke war toll, also weil du da auch gesehen hast, eben, dass man so eine Spitzenmannschaft auseinandernehmen kann, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist. Das war sehr beachtlich auf jeden Fall. Ja, stimme ich auch zu. Gut, und dann haben wir noch unter allem Vorbehalt, weil wir nicht wissen, wer bleibt und wer nicht bleibt, wer ist denn euer Hoffnungsträger für die nächste Saison?
Ja, ich habe es ja vorhin so ein bisschen angeschnitten gehabt. Also Wunschdenken wäre, dass Furukawa richtig aufgeht und dahingehend, dass das seine Saison wird. Ansonsten, ja, ist halt schwierig, ne, zu sagen, wer noch alles da ist. Aber ich gehe da hier auch mit, wenn ein Korridor wieder zu alter Stärke findet, dann ist das so der Hoffnungsspieler und er dann bleibt, der dann auch, sage ich mal, nächstes Jahr dann zu alter Stärke finden könnte.
Also ich mache es auch kurz für mich Furukawa und momentan wissen wir nicht, wie der Kader aussieht. Deswegen sehe ich da sonst niemanden. Also Furukawa ganz klar Hoffnungsträger.
Ja, für mich die beiden Japaner, bei Akiyama, wie gesagt, unter Vorbehalt und Furukawa auch. Das sind zwei, die nochmal, glaube ich, auch für Freude sorgen können. Und Furukawa ist einfach auch so was man von außen gerne sieht, zumindest in der Offensive. Und das sorgt auch für so ein bisschen Unterhaltungswert dann. Ja, gut. Eine sehr lange Folge ist es diesmal geworden, aber wir hatten auch viel zu erzählen, viel aufzuarbeiten. Wir könnten natürlich noch ewig weiterreden, aber bevor jetzt auch die Letzten noch ausschalten, alle, die dabei geblieben sind, super, dass ihr dabei geblieben seid. Mir hat es zumindest Spaß gemacht. Ich hoffe, Jakob und Nick euch auch.
Ja, war super. Also mega Spaß gemacht auch die Saison wieder mit allen Höhen und Tiefen. Und ja, vielen Dank an euch, vielen Dank auch an die Community. Und ich glaube, ihr könnt euch da draußen auch freuen, dass wir im nächsten Jahr am Start sind und dann auch bestimmt mal wieder ein Live-Event im Herbst machen. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, das war auf jeden Fall auf und ab in der Saison, mit überwiegend positiven Momenten natürlich. Und danke euch auch für diese Gesprächstherapie, die wir gemacht haben, gemeinsam nach echt anstrengenden Spielen manchmal und anstrengenden Abenden. Und ja, ich freue mich auf nächste Saison. Und auch hier nochmal der Appell an die Community, kommentiert fleißig in den Kommentaren, nimmt die Kommentarsektion auseinander und teilt uns gerne mit, wer bei euch der Spieler der Saison oder auch Hoffnungsträger für nächste Saison ist, etc.
Eins wollte ich noch sagen, danke auch an Jörg, unseren Mann im Hintergrund, der da immer fleißig geschnitten hat, seine Freizeit sich um die Ohren geschlagen hat und nie im Bild zu sehen war. Das müssen wir, glaube ich, auch mal ändern. Aber wenn ihr auf ein Live-Event geht, dann könnt ihr ihn auch mal sehen. Also vielen Dank, Jörg, das ist nicht selbstverständlich. Echt klasse. Ohne dich könnten wir den Laden hier nicht laufen lassen.
Ja, also dem Dank an Jörg, aber auch an die Community kann ich mich anschließen. Dank an euch beide auch. Das hat auch immer Spaß gemacht. Ich bin jetzt wirklich heilfroh, dass Sommerpause ist. Also ich habe noch eine ganze Menge Überhang, aber ich bin echt platt auch, und Markus Pfitzen hat auch gesagt, die Saison hat viele Körner gekostet, ihn sicher noch mal ein bisschen anders als mich, aber ich bin halt froh, dass die Sommerpause kommt, dann werde ich also ein bisschen versuchen, die Reset-Taste zu drücken, und dann werden wir sehen, wie es im nächsten Jahr alles, in der nächsten Saison alles weitergeht. Irgendwie wird das auf jeden Fall weitergehen, dass, und da euch mal die Sorge zu nehmen. Und ja, dann sehen und hören wir uns spätestens zum Saisonbeginn wieder. Möglicherweise machen wir noch eine Folge dazwischen, wenn so ein bisschen abzusehen ist, wie sich der Kader gestaltet. Und wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit, eine schöne Sommerpause. Wenn ihr Bock habt, viel Spaß bei der WM, zumindest beim Zugucken. Ansonsten genießt die Zeit so oder so. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor! 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 Für